Was hat das Tauchen mit Haien damit zu tun, wie du deine Träume als Autorin leben kannst? Du brauchst diese Frage nicht zu beantworten, denn ich habe mit Michi Schreiber darüber gesprochen. Michi Schreiber ist Tierschützerin, Autorin und einfach ein so wunderbarer Mensch, die in vielen ihrer Sätze sehr, sehr viel Weisheit rüberbringt. Von daher freue dich auf das Interview dazu gleich. Hi, ich bin Andrea Wilk, ich bin Indie-Autorin und ich nehme dich an dieser Stelle mit in meine Buchwelt zwischen den Worten, in meine Welt zwischen den Worten. Denn ich finde, wenn wir alle unsere Erfahrungen miteinander teilen, dann können wir zusammen wachsen. Wenn wir der Meinung sind, wir sind alle Konkurrenten, dann werden wir alle zusammen klein bleiben. Und weil ich nicht klein bleiben möchte, nehme ich dich hier mit in meine Erfahrungen und in diesem Fall heute in das Interview. Mit jemandem, mit einer Spiegel-Bestseller-Autorin, die, wie ich sagte, sehr, sehr weise Sätze gesagt hat. Dazu gleich. An dieser Stelle erstmal einen so großen Dank an meine Patrons, die diesen Kanal mit unterstützen, ohne die ich viele Sachen nicht möglich machen würde, sage ich ganz ehrlich. Und je mehr ihr werdet, desto mehr wird das sein. Von daher, wenn du Bock hast auf ein monatliches Q&A, wo ich deine Fragen beantworte, auf eine monatliche Diskussion, Diskussionsrunde, Zoom live mit Julia Zieschang und mir, wo wir kontroverse Themen besprechen und auf einen ziemlich deepen, noch deeperen Einblick, als ich den hier schon teile, in mein Autorinnenleben, wo ich dich mitnehme in meine Experimente, die ich so gerne mache, was dabei rauskommt und dir zwischendurch einfach mal Impulse gebe und vor allem auf einen Safe Space, in dem wir zusammen über Dinge sprechen können, wo es keine Hater gibt, keine Trolle, niemand. Und wenn die dort auftauchen, dann werden die weggekickt, weil ich finde es so wichtig und so schön, dass wir uns austauschen. Es ist aber nicht immer an allen öffentlichen Stellen möglich. Deswegen gibt es diesen Raum und das ist echt schön. Ich habe noch, ich glaube, 2 oder 3 Plätze in meiner 3-Euro-Stufe frei. Die nächste Stufe sind 10 Euro. Also, just saying, hier ist der Link. Okay, Michi Schreiber. Michi Schreiber ist... Ja, wie beschreibt man Michi Schreiber? Abgesehen von den Dingen, die ich schon gesagt habe. Versuchen wir es mal so. Michi Schreiber kommt aus der Eifel, aber wenn du Fotos von ihr siehst, dann sieht das nicht nach Eifel aus. Es sieht eher nach Südafrika aus. Es sind fast immer Affen mit auf den Fotos. Und sie hat fast immer ein wunderbares Lächeln im Gesicht. Und das liegt daran, dass sie ihre Träume lebt. Und deswegen ist sie auch hier. Denn in diesem Podcast sprechen wir darüber, wie du deine Träume lebst. Und deswegen ist es so cool, sich mit Leuten zu unterhalten, die ihre Träume leben, die für sich und ihre Träume losgehen. Und im Fall von Michi ist es auch so, sie geht nicht nur für sich und ihre Träume los, sie geht auch für die Affen los, für den Tierschutz los. Sie hat einen Verein, der heißt Affenstark e.V., wo sie sich noch viel mehr bemüht um den Artenschutz und den Tierschutz. Darüber konnten wir gar nicht sprechen, aber ich wollte jetzt hier unbedingt einmal ansprechen, weil ich das so großartig finde. Ihr neues Buch, was jetzt rauskommt, ist sowieso schon ziemlich cool. Ich durfte reinlesen. Ich blende hier mal das Cover ein. Aber was wirklich auch total... Zwei Dinge daran möchte ich mit dir teilen. Einmal alle Einnahmen, die damit generieren, auch den ganzen Vorschuss und so weiter und nicht absichtlich der Kosten, sondern die Einnahmen, die sie generieren, die werden an Tierschutzprojekte gespendet. Und wenn du 2 Bücher vorbestellst bis zum 15.03., denn da ist das das Release, da kommt das Buch raus, dann erhältst du einen Online-Kurs gratis, kostenlos, in dem Michi und ihr Mann Marc darüber erzählen, wie Beziehungen funktionieren. Letztendlich. Darüber haben wir auf jeden Fall auch gesprochen. Davon erzählt sie in dem Interview, von daher hörst du dazu gleich mehr. Ich finde, ich verlinke dir auch mal das Interview mit Julia Schindelmann, denn ich finde es so faszinierend, mit Menschen zu sprechen, die Bücher darüber geschrieben haben oder Bücher von Menschen zu lesen, die ihre Träume leben und die halt darüber schreiben, wie sie ihre Träume leben. Denn wir sehen ja immer nur, was rauskommt letztendlich. Wir sehen ja den Weg von den Menschen nicht. Und wenn die Menschen darüber schreiben, wie ihr Weg war, dann können wir uns, glaube ich, viel eher damit identifizieren. Da können wir viel eher sehen, okay, das könnte ich auch schaffen. Die haben ja auch mal angefangen. Und das ist bei Michi auch so der Fall. Und deswegen, als die Anfrage kam, ob ich ein Interview mit ihr machen würde, war ich so, ja, natürlich, ja, total gerne. Und habe dann ein paar Tage auch damit verbracht, mich sehr intensiv mit ihr zu beschäftigen, ein paar Interviews mit ihr zu hören. Oder sie hat auch einen Podcast, da auch viel reinzuhören. Und der steht auf jeden Fall auf meiner Top-Podcast-Liste. Ich kann ihn dir sehr empfehlen. Sie hat eine so wunderbare, lebenswürdige Art. Und wie gesagt, sie ist, was Persönlichkeitsentwicklung angeht und so weiter, Spiritualität angeht, sehr weit, ich will es nicht sagen, sie ist sehr weit darin, sondern man kann viel von ihr mitnehmen. Man kann viel von dem mitnehmen, was sie erzählt. Deswegen tatsächlich without further ado, viel Spaß mit Michi Schreiber.
Liebe Michi, es ist so, so schön, dass du hier bist, dass wir die nächste Zeit miteinander verbringen können und ein bisschen quatschen können.
Hi, ich freue mich mega da zu sein und bin total gespannt, was wir jetzt so besprechen, wie die Folge abläuft und freue mich.
Ja, ich tatsächlich auch, denn wir probieren heute mal was Neues aus. Und zwar, Michis zweites Buch kommt am 15.03. raus und ich durfte schon reinlesen. Ich kann euch schon mal sagen, sehr, 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 sehr cool. Auch sehr coole Machart, da können wir auch noch drauf eingehen. Und ich habe mir so ein paar Sachen rausgeschrieben und über die quatschen wir jetzt einfach mal. Ich dachte, da ich ja eh meistens immer quatsche mit den Leuten, die mich hier in meinem Podcast besuchen, machen wir es heute mal so. Und tatsächlich fange ich, glaube ich, mit dem letzten an, was ich mir aufgeschrieben habe. Das ist nicht aus dem Buch, das ist aus einem Podcast, den ich gehört habe. Ich weiß nicht mehr, welcher es war, weil ich habe in letzter Zeit so viele von deinen Podcasts gehört und auch von Interviews mit Laura. Aber in einem hast du gesagt, dass du mit Haien getaucht bist. Und das finde ich tatsächlich, das hat mich jetzt so ganz intuitiv dachte ich so, wir reden jetzt mal darüber. Erzähl mal, das finde ich super spannend.
Also, ich muss dazu sagen, die Tiere, vor denen ich am allermeisten Angst habe, sind Haie. Okay. Das war das Maximum außerhalb meiner Komfortzone, gefühlt, was ich bisher getrieben habe. Also ich bin schon Fallschirm gesprungen, Bungee gesprungen, Tauchschein habe ich habe alle möglichen verrückten Dinge gemacht. Ich habe mich aber, denke ich mal, zu sehr von der Medienlandschaft und deren Meinung über Haien als Kind beeinflussen lassen. Hatte halt einfach unfassbare Angst vor Haien. Und dementsprechend waren wir letztes Jahr im Mai auf den Malediven tauchen. Und ich wusste, okay, jetzt ist Zeit, jetzt muss ich mir mal selbst wieder in den Arsch treten und mich außerhalb meiner Komfortzone bewegen, unter Wasser. Und da sind wir tatsächlich in den Malediven mit Haien tauchen gewesen. Also wir sind jetzt nicht, sage ich mal, ganz proaktiv Haien hinterhergefahren, um mit denen zu tauchen, sondern wir sind halt einfach in Riffen gewesen, wo wir aber wussten, hier leben Haie, hier kommen Haie vor, Begegnungen sind ja auch gewöhnlich. Und ja, das war creepy am Anfang, aber das Spannende war, dass es relativ schnell in Faszination umgeswitcht ist. Wobei ich auch sagen muss, wir hatten halt Riffhaie. Also wir hatten Lemon Sharks, wir hatten alles so bis 3-4 Meter. Wir hatten jetzt keine weißen Haie, Tigerhaie oder Bullenhaie. Also da muss ich, da bin ich wirklich noch ein bisschen auf Abstand. Aber 3-4 Meter hört sich größer an, also weil der Hai hat ja so extrem lange Schwanzflosse. Mhm. Wir stellen uns dann immer fette 3-4 Meter vor, aber eigentlich ist der Körper dann irgendwie 1,5 Meter lang und der hat erstmal auch eine 2 Meter lange Schwanzflosse, die ja immer dünner wird. Deswegen geht 3-4 Meter so 5 Meter, 6 Meter, das stelle ich mir dann irgendwie doch gruselig vor und habe ich auch noch nicht gemacht.
Wie hast du dich dazu überwunden? Hast du einfach gesagt, okay, ich habe hier Angst vor, deswegen mache ich das jetzt? Oder erzähl mal.
Ja, eigentlich bin ich genau so. Ich kann mir wirklich gut selbst in den Arsch treten, wenn ich das so sagen darf. Denn ich weiß einfach aus meiner Erfahrung heraus, dass wahnsinnig viele Ängste, egal ob es jetzt Ängste sind, die wirklich auf etwas im Außen bezogen sind oder Ängste vor Bewertung, Ängste vor Versagen, dass super viel davon unbegründet ist und mich persönlich immer von total tollen und schönen Erfahrungen abgehalten hat. Und immer wenn ich jetzt merke, ich habe Angst vor was, dann weiß ich so, oh, Michi, die nächste Challenge steht bevor. Und so ist es tatsächlich dann auch mit dem Thema Haie gewesen. Ich wusste einfach, ich möchte tauchen, ich möchte in verschiedenen Ozeanen, verschiedenen Riffen, verschiedenen Tiefen tauchen und ich kann mir doch jetzt nicht den Rest meines Lebens selbst im Weg stehen. Was ich aber vorher gemacht habe, ist mich wirklich intensiv mit dem Thema befasst. Also ich habe dann auch gesagt, gut, ich habe dann so einen Wissenschaftsaccount über Haie abonniert, Sharkbites heißt der, fieserweise. Und tatsächlich ist das ein Wissenschaftler, der Haiverhalten auch einfach analysiert und über Haie berichtet und aber auch zum Beispiel Haiangriffe, also weil er einfach sagt, wie kommen Haiangriffe zustande, was ist gutes Verhalten, was ist weniger gutes Verhalten, wie kann man sich in Anführungszeichen schützen, weil wir natürlich irgendwie häufig denken, okay, ich bin im Wasser und das Tier greift mich direkt an, aber wenn man sich ja wirklich faktisch anschaut, wie viele Angriffe gibt es, ist das super, super gering und das hat mir erstmal geholfen, Haie als Tiere und als Art zu verstehen und auch mit Fakten meine irrationale Angst ein bisschen zu lindern. Und der Rest war dann tatsächlich über Bewegung. Und ja, da finde ich dann wirklich so, ich mache das jetzt, aber ich habe dann schon viel Angst davor. Und ich habe jetzt auch dieses Jahr in Südafrika surfen gelernt. Da gibt es ja extremst viele weiße Haie, vor denen ich nach wie vor Angst habe. Und den ersten Abend, also bevor es zu meiner ersten Surfstunde ging, die ist ja dann noch im knietiefen Wasser, ne? Aber bevor es dahin ging, ich habe so Angst gehabt. Ich habe gedacht, ich melde mich krank, ich gehe nicht zur Surfstunde, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Und mir immer wieder zu beweisen, ich kann es doch, hilft mir total auch, ja, im Rest des Lebens an meinen Träumen dran zu bleiben, zu wachsen, über mich selbst hinaus zu wachsen. Deswegen kann ich allen empfehlen, wenn du vor irgendwas Angst hast, dann mach es.
Mega, danke fürs Teilen, total cool. Was ich gerade mitgenommen habe, ist, du hast auf jeden Fall einmal dieses, ich informiere mich, wenn ich Angst habe. Und dann, ich darf trotzdem auch den Schritt gehen, auch wenn ich ja nicht so das Gefühl habe, ich sollte, also mich immer noch was davon abhält. Aber gibt es auch eine Angst? Würdest du sagen, dass es auch eine Angst gibt, die dich wirklich hält? Also unsere Angst wird uns natürlich immer schützen. Manchmal will sie uns aber nur dazu bringen, dass wir überleben und schützt uns davor, dann auch davor, unsere Träume zu leben. Also es ist ja kein Schutz, aber du weißt, was ich meine. Aber würdest du sagen, es gibt auch eine Angst, auf die wir hören sollten und nicht, also die Angst ist natürlich ein Wegweiser auf jeden Fall, klar kann sie sein, aber gibt es auch so einen Punkt, wo ich sagen kann, okay, nee, stopp, das ist schon hier, stopp. Abgesehen natürlich von, ich gehe nicht in den dunklen Park hinein.
Wobei ich gerne im Dunkeln im Wald joggen gehe.
Ja, ich mache Krav Maga, das ist so quasi die erste Regel, so die erste Stufe. Dann solltest du wissen, wie du dich verteidigst, wenn du in den dunklen Park hineingehst. Das wäre wieder beim Aufnehmen.
Was ich halt sage, ist, dass ich gar nicht meine Angst wegdrücke, wenn ich sie habe. Ich frage mich halt immer, was hilft mir, mich in dieser Situation sicher zu fühlen, vor der ich Angst habe. Bedeutet, Angst tritt bei mir zum Beispiel in den verschiedensten Situationen auf. Klar, jetzt einmal hier mit meinem Hai-Thema, wenn ich aber auch Reden vor großem Publikum halte, habe ich natürlich auch irgendwo unterbewusst Angst. Aber zum Beispiel auch, ich bin ein super harmoniebedürftiger Mensch in der Regel. Und wenn ich dann Kritikgespräche zum Beispiel führe, dann merke ich auch, wie so eine Angst vor Konflikt hochkommt. Deswegen ist es eigentlich so, dass ich immer meiner Angst zuhöre, mich dann aber frage, okay, was hilft mir, mich in dieser Situation sicher zu fühlen? Also in einem Konfliktgespräch. Was hilft mir da? Und da hilft mir zum Beispiel vorher ganz klar die Fakten zu besprechen und auf Faktenebene zu kommunizieren, also respektvoll auf Faktenebene zu kommunizieren und aber auch zu sagen, was meine Bedürfnisse sind. Mit dem Hai-Thema mich da wirklich vorher zu informieren und so mir selbst Sicherheit zu geben, weil das Bedürfnis von Angst ist ja immer Sicherheit. Und deswegen ist so immer meine proaktive Frage, um mich dann mit meiner Angst an den Meetingtisch zu setzen und so zu gucken, alright, wie ist der Plan? Ist wirklich immer mich zu fragen, was hilft mir, mich sicher zu fühlen? Und das kann aber auch sein, dass ich dann gewisse Dinge, gewisse Herausforderungen, wo ich einfach noch merke, okay, die schiebe ich nicht auf, aber das ist jetzt nicht die richtige Zeit. Und ja, was ist so eine Sache, vor der ich Angst habe? Ich zum Beispiel, das klingt total dumm und banal, aber ich habe richtig Angst davor und kalt. Also richtig Angst ist das falsche Wort, aber mein Mann und ich, wir wollen irgendwann in der Kälte tauchen. Also wirklich in Norwegen in Eiswasser. Und da merke ich so, gut, da habe ich einen richtig harten Widerstand noch. Und ich merke, das braucht noch ein bisschen, bis ich mich so weit traue. Ich will auf jeden Fall, aber ich merke einfach, Kälte ist wirklich was, wo ich so eine grundlegende, jetzt nicht, wie man sich das vielleicht vorstellt, Angst vor habe, eine Vermeidungsstrategie. Und Vermeidungsmuster ist ja auch ein Teil der Angst. Deswegen, ja, gibt es da auch noch Dinge, die auf meiner Liste stehen. Und da frage ich mich auch noch, was die Antwort ist, wie ich mich im Eiswasser sicher fühlen kann. Habe ich noch nicht gefunden. Werde ich vermutlich in den nächsten 20 Jahren irgendwann finden.
Darfst du reinwachsen. Aber ich glaube, beim Eistauchen hast du wahrscheinlich einen Trockenanzug an, oder? Also, ich weiß gar nicht, spürt man die Kälte da so intensiv? Wie bei,
Ich habe es noch nicht gemacht, ich kann es nicht
wenn
sagen.
du hier in einem deutschen See tauchst, der dann auch so, also selbst 17 Grad, aber wenn der so 13 Grad hat, und mit einem normalen Tauchanzug, das ist ja schon auch kalt. Aber, ja.
Ja, ich bin auch schon in Kapstadt bei 12, 13 Grad getaucht. Das fand ich schon hart. Aber wenn wir halt wirklich oben Richtung Norwegen gehen und da gibt es ja ganz tolle Wale und Orcas, die wir eigentlich gerne sehen würden. Da gibt es auch tolle Kelp Forests, also Unterwasserwälder. Und da gehst du halt A in die Tiefe und es wird super schnell kalt. Also da gehst du mal eigentlich bei gefrorenem Land in eiskaltes Wasser und da kannst du irgendwie von 3, 4 Grad ausgehen. Deswegen, ja, es gibt Trockenanzüge, ja, die nutzt du dann auch. Und ich glaube trotzdem, dass es einfach kalt sein wird.
Ich finde es super spannend, dass wir mit dem Thema Angst und Tauchen angefangen haben, weil beim Tauchen, das war das einzige Mal in meinem Leben, dass ich eine Panikattacke hatte, und zwar unter Wasser auf 10 Grad Tiefe in so einem kleinen See in der Nähe von Leipzig. Und seitdem bin ich nicht mehr getaucht, tatsächlich. Also auch, weil ich jetzt die Berliner Seen nicht so spannend finde zum Tauchen. Und das war kurz, bevor man nicht mehr reisen konnte und so. Aber du inspirierst mich gerade tatsächlich, es vielleicht doch nochmal auszuprobieren. Vielleicht mit türkisfarbenem Wasser.
Ja, es ist im türkisfarbenen Wasser sehr, sehr, sehr viel schöner. Und ich kann das verstehen, weil der Moment, bevor ich das erste Mal ins Wasser bin mit einer Tauchflasche, hatte ich auch richtig Angst. Also ich habe so komplette Angst geschürt, weil diese Ausrüstung ist ja schwer, ne? Und normalerweise würden wir ja nie mit irgendwas, was irgendwie 20, 25 Kilo hat, ins Wasser springen, weil man ja denkt, das zieht mich runter. Und ich weiß, dieser Moment, als sie mir diese ganze Ausrüstung angelegt haben, das erste Mal auf dem Meer, und ich aufstehen sollte und ich kaum damit gehen konnte, habe ich auch so richtig Tränen in die Augen bekommen. Und ich so, okay, ich will nicht ins Wasser, ich will nicht ins Wasser, ich werde untergehen, ich werde sterben, ich werde ertrinken. Und es war eine total große Überwindung. Und auch da hat mir dann aber auch geholfen, gar nicht irgendwie gegen mich anzukämpfen, aber mich auch nicht reinzusteigern, sondern wirklich mich kurz hinzusetzen, zu atmen. Atmen ist das Allerwichtigste, wenn Angst so groß wird, dass man so merkt, okay, krass, ich fühle mich gerade wirklich überrollt von dieser Angst. Ich habe mich dann auch erstmal hingesetzt, ich habe geatmet, ich habe geweint, ich habe gedacht, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, die anderen sind dann schon rein. Und irgendwann gab es diesen Moment, wo ich mich beruhigt habe und dann in der Ruhe reingehen konnte. Ich hatte immer noch Angst, aber es war nicht mehr dieser Peak der Angst. Deswegen ist so einer der wichtigsten Dinge, atmen. Und wenn man auch nicht mehr das Gefühl hat, atmen zu können, kommt so der Top-Tipp ist eigentlich dann immer Lippenflattern. Also wenn du nicht mehr atmen kannst, weil die Angst zu stark ist, ist jetzt unter Wasser schwierig, geht aber auch unter Wasser, ist tatsächlich Lippenflattern wie so ein Pferd, also und dann beruhigt sich nämlich Kiefer und Lunge und dann fällt uns das Atmen auf einmal wieder leichter, weil das, was bei Angst ja passiert, ist Anspannung, Anspannung, Anspannung bis hier oben und dann atmen wir nur noch bis da, also bis zum Kehlkopf maximal. Durch dieses Lippenflattern wird der komplette obere Atemtrakt nochmal entspannt durch die Bewegung, durch das Vibrieren und dann fällt uns das Einatmen auch nochmal leichter und dann auch immer gerne Impulse von außen. Also Hand auf den Bauch, reinatmen und runterkommen. Also immer wenn ich, also auch beim Fall, nee, beim Fallschirmspringen nicht, aber beim Bungee-Springen war es auch hart. Da hatte ich auch richtig, richtig hart Angst. Und dann hilft mir immer meine Atmung.
Das ist witzig. Bei mir ist immer dieses reinkommen, das ist gar nicht so das Problem. Aber diese Panikattacke, die war auf 10 Meter Tiefe, weil da hat irgendwas mit meinem Jacket nicht gestimmt. Und das war einfach so krass. Das war von einem Moment auf den anderen. Und da hat mir tatsächlich, was mir da geholfen hat, war Box Breathing. Also 4 einatmen, 4 halten, wobei ich glaube, 4 habe ich nicht geschafft. Das waren wahrscheinlich 2 einatmen, 2 halten, 2 ausatmen, 2 halten. Das hat mich dann beruhigt und es war auch kurz vorm Wiederauftauchen, aber okay, gut.
Sehr unangenehm.
Sehr unangenehm, sehr unangenehm. Wir reden jetzt über angenehme Sachen. denn den Fokus wollen wir heute so ein bisschen drauf setzen, wie man seine Träume lebt, beziehungsweise ich finde, die Angst ist tatsächlich ein ganz guter Einstieg dafür gewesen, denn die Angst ist ja das, was die meisten von uns so davon abhält, seine Träume zu leben. Ja. Und dazu passt das erste Zitat, was ich aus deinem neuen Buch, magst du einmal den Titel nennen?
Unterhafen.
herausgeschrieben habe. Wenn es sich tief im Herzen richtig anfühlt, dann vertraue ich darauf, dass es auch richtig sein wird. Hast du dieses Gefühl auch, wenn du Angst hast? Merkst du es dann trotzdem tief im Herzen?
Ja, aber ich habe das nicht immer gemerkt, wenn ich ehrlich bin. Also es gab ganz lange eine Zeit, wenn Angst kam oder wenn andere Emotionen sehr stark kamen, wo ich die Intuition verloren habe. Also dieses Gefühl, ich bin in mir sicher, ich bin in mir zu Hause und alles ist und alles wird gut. Das ist dieses Gefühl, was ich so beschreibe, was ich tief im Herzen habe. Was mir aber geholfen hat, dieses Gefühl beizubehalten, auch in Momenten der Angst. Also ich glaube, in meine dritte Surfstunde musste mein Surflehrer mich so an dieser Leash, das ist diese Leine, die man am Fußgelenk hat, damit das Surfboard nicht aufs Meer. Der musste mich gefühlt da reinziehen, weil ich die Nacht davor von Haien geträumt habe und nicht ins Wasser wollte. Und ich merke aber dann tief in mir immer wieder so dieses, es ist alles gut, du bist sicher, du bist da und auch dieses Vertrauen, dass ich mich selbst in keine Situation wirklich bringen würde, die wirklich rational gesehen gefährlich für mich sind. Und wie ich das aber halte und stärke, das ist eigentlich wirklich eine tägliche Praxis, weil im Endeffekt beginnt alles mit der Beziehung zu dir selbst, egal ob du deine Träume leben, deine Ängste überwinden oder was du machen möchtest. Und die Beziehung zu dir selbst solltest du auf einer täglichen kleinen Ebene gut pflegen. Was bedeutet das? Das bedeutet, verbringst du aktiv Zeit mit dir? Und mit Zeit mit dir verbringen meine ich nicht am Handy hängen, sondern hast du vielleicht eine Morgenroutine, meditierst du, setzt du dich mit deinen Träumen auseinander, machst du Dinge auch alleine, wie Sport oder mal alleine ins Café gehen. Und das ist im Endeffekt das, was diese Intuition gestärkt hat, diese Freundschaft und diese Beziehung zu mir selbst zu priorisieren. Und deswegen bleibt diese Stimme, manchmal ist sie mini, mini klein oder auch nur noch ein Gefühl oder so ein Funke in mir, aber sie bleibt in den größten herausfordernden Situationen. Und ich glaube, sie ist bei uns allen auch immer da. Wenn wir nur kein Bewusstsein dafür haben, hören wir vielleicht nicht hin oder suchen vielleicht nicht an dem Punkt oder wissen wir nicht, wie wir die Verbindung aufbauen können.
Was ich gerade total schön fand, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, die Freundschaft zu sich selbst, hast du das gesagt? Dieses Thema Selbstliebe, also das Wort ist ja schon fast schon so ein Abklatsch eher, ne? Und das ist total schade, weil es ist ja tatsächlich was sehr Wichtiges, aber dieses Freundschaft zu sich selbst, das ist krass, wenn wir als Frauen uns als unsere beste Freundin sehen würden und uns auch so behandeln würden und auch so mit uns reden würden, was würde sich dann verändern? Krass, oder? Jetzt haben wir ja diese Ängste vor den, ich sag mal, klaren Dingen, wie zum Beispiel, ich gehe halt nicht unbedingt im Wasser surfen, wo weiße Haie schwimmen. Sehr offensichtlich. Aber das sind ja in aller Regel nicht die Sachen, die uns davon abhalten, unsere Träume zu leben, sondern das sind ja die Ängste davor, was sagen die anderen, was ist, wenn ich scheitere, was passiert, wenn ich nicht gut genug bin, was, wenn ich was falsch, also das Thema habe ich gerade für mich aufgeschlüsselt, einmal ein paar Zwiebelschalen abgeschält und ich mache alles falsch und ich habe Angst davor, alles falsch zu machen. Wie begegnest du solchen Sachen? Hast du sowas auch, diese Ängste vor diesen Dingen? Kennst du das auch?
Ja, total. Also ich hatte ganz lange war mein tiefster Glaubenssatz und ich finde, das basiert ja alles immer auf Glaubenssätzen. Was glauben wir über uns? Und ich hatte so tief in mir zwei sehr konträre Glaubenssätze. Also ich war als Kind, long story back, super aufgedreht. Und ich war immer lebenslustig, sehr begeistert, sehr laut, sehr viel draußen. Und mit meiner Art habe ich häufig für Anecken zum Beispiel gesorgt in der Schule. Das heißt, meine Mama wurde eingestellt, dass ich ein Schulkind bin, dass ich zu laut bin, dass ich jetzt doch mal reinpassen muss. Und ich habe halt natürlich gemerkt, dass es meine Eltern belastet hat. Das heißt, ich habe angefangen, mich anzupassen. Und in dieser Anpassung habe ich mich aber begonnen, in meinem eigenen Leben gefangen zu fühlen. Also ich hatte immer das Gefühl, ich bin wirklich in meinem Leben gefangen, weil ich es nur allen anderen recht mache. Auf der anderen Seite habe ich aber das Gefühl gehabt, wenn ich ich bin, bin ich böse. Weil ich ja dafür gesorgt habe, dass meine Eltern dann weinen, dass sie sich Sorgen machen, dass die Lehrer anrufen, dass es Probleme gibt, dass irgendwer bei uns vorbeikommt, dass ich Sachen auch manchmal kaputt gemacht habe in meiner Begeisterung. Also einmal, da war ich ganz klein und da habe ich im Fernsehen dummerweise gesehen, wie ein Affe an der Liane schwingt. Und dann bin ich aufgestanden auf dem Sofa und an den Vorhang gesprungen in der Decke. Und hab den Vorhang aus der Decke gerissen, weil ich das so cool fand. Also ich habe das gesehen und es hat mich so begeistert und ich war irgendwie drei und ich bin auf dem Sofa aufgestanden. Ich wünschte, ich könnte das sehen oder mich daran erinnern. Ich bin dann halt losgerannt, so richtig abgesprungen, habe dann den Vorhang gegriffen und einfach nur aus der Decke raus. Was natürlich dann auch Kosten verursacht hat. Ich habe ganz häufig gemerkt, wenn ich bin, bereite ich Probleme und habe dann so in mir ganz tief diesen Glaubenssatz gehabt, ich bin böse, weil ich ja meinen Eltern häufig Probleme bereitet habe. Und wenn ich mich anpasse, bin ich gefangen. Und so war ich immer in diesem, entweder ich bin gefangen oder ich bin böse. Entweder ich mache es anderen recht oder ich mache es mir recht. Aber es war immer diese Entweder-Oder-Spirale. Und es ist eigentlich egal. Es sind immer Prägungen unserer Kindheit, die Kernglaubenssätze in uns setzen, die dann dafür sorgen, dass wir vielleicht Angst haben, authentisch zu sein, wie in meinem Fall, weil ich dachte, wenn ich zu laut bin, wenn ich ich bin, wenn ich begeistert bin, hält mich niemand aus. Bei anderen ist es vielleicht die Angst vor Bewertung, bei anderen ist es das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Und ich glaube, das Wichtigste ist wirklich an der Stelle, in diese Momente zurückzugehen und sie heute aufzuarbeiten und aufzuschlüsseln. Denn das, was du glaubst und das, was du auch über dich glaubst, das bestimmt natürlich maßgeblich mit, wie du dich entfaltest. Und um auf meine Begeisterung, meine Leidenschaft auch heute meine Passion und Berufung für Affen und für Primaten einzugehen. Dass ich das mache, erfordert, dass ich zu 1000% ich bin, weil in diesen Affen braucht man Begeisterungsfähigkeit, braucht man eben auch die Lautstärke, braucht man auch jemanden, der den Mut hat, sich an ein Jahr zu schreien und auf Bäume zu klettern. Und wenn ich weiter das Gefühl hätte, wenn ich bin, bereite ich Probleme, wenn ich bin ich böse, wenn ich bin ich ein schlechter Mensch, dann würde ich das nicht machen. Und das war ganz lange für mich tatsächlich auch der Grund, nicht loszugehen, weil ich wusste, wenn ich damit losgehe, sorgt das erstmal für Kritik, mache ich mal meinen Eltern damit ja auch Sorgen, die wollten ja was Sicheres für mich, was, wo ich ein gutes, festes Einkommen von Tag 1 an habe, was, wo die wissen, wie ich in 50 Jahren meine Pension oder Rente beziehe, was, wo die irgendwie wissen, dass ich bestenfalls in die Nachbarschaft ziehe und alles immer safe ist. Und ich wusste, mit diesem Schritt gehe ich zurück in mein 5-jähriges Ich und bereite meinen Eltern aber auch die Sorgen, die ich ihnen in Anführungszeichen mit meinem 5-jährigen Ich bereitet habe. Und das war für mich ein ganz großer Punkt. Deswegen für jeden, der merkt, da habe ich diese subtile, nicht greifbare Angst oder Blockade, kann ich wirklich nur empfehlen, Step für Step dich immer tiefer vorzuarbeiten, was dahinter steht, welche Situationen, welche Prägungen, um hinzusehen. Und es kann bedeuten, dass du dir vielleicht Unterstützung suchst. Es kann bedeuten, dass du vielleicht viel auch mit Meditation arbeitest. Es kann auch bedeuten, vor allen Dingen, dass es ein Vor- und Zurück ist. Das heißt, bei mir war es ein Vor-, Zurück, Vor-, Zurück, Vor-, Zurück, Vor-, Zurück, bis ich wirklich gemerkt habe, ich darf mir das erlauben. Aber diesen Prozess in Gang zu setzen, das ist im Prinzip das, was uns erlaubt, dann auch unser Leben zu leben. Und ja, dementsprechend, it's an inside job, auf jeden Fall. Und er beginnt, wie aber auch eben gesagt, mit der Beziehung zu dir selbst und dass du dich neu definierst, weil wir alle wurden von etwas geprägt. Ich von schwingt an der Liane Dinge aus der Decke reißen. Ich bin als 7-Jährige so begeistert von der Natur gewesen, dass ich so lange weg war, dass meine Eltern eine Vermisstenanzeige aufgegeben haben und die Polizei nach mir gesucht hat. Also Mit 3 Jahren bin ich aus dem Hotel weggerannt, weil ich Peperoni gepflückt habe. Und dann habe ich die aus Versehen gegessen und musste ins Krankenhaus, weil alles so gebrannt hat. Also ich war wirklich so ein abenteuerlustiges Kind. Also stell mal vor, dein Kind läuft im Spanienurlaub weg und du bist in der Anlage und findest es nicht mehr. Und irgendwann siehst du dein Kind alleine am Strand. Also ich war auch immer einfach weg. Die haben sich umgedreht und weg war ich. Ich bin sogar aus dem Kindergarten weggerannt, weil ich immer auf Abenteuer gehen wollte. Und ja, das war schwierig. Und gleichzeitig darf ich heute lernen, dass diese Emotionen, die meine Eltern dabei spüren, ihre sind. Und ich bin nicht für ihre Angst verantwortlich, sondern nur für mein Leben.
Ah, das finde ich wichtig. Du bist nicht für ihre Angst verantwortlich. Ne? Ja, das vergessen wir halt so oft, dass wir nicht verantwortlich für die Gefühle der anderen sind. Und machen wir, dadurch, dass wir uns da dafür verantwortlich machen, sind wir, wie du hast es so schön gesagt, dass du nicht authentisch sein konntest.
Ja.
Und du hast, ich weiß gar nicht, ob du es geschrieben hast oder gesagt hast, dein Papa hat dich und Marc, glaube ich, zum Flughafen gefahren und da hast du geschrieben, inzwischen hat er sich keine Sorgen. Inzwischen hat er das so nebenbei gemacht, so quasi auf dem Weg zum Supermarkt hat er dich mal schnell am Flughafen rausgeworfen. Ja. Hat sich das bewahrheitet, diese Angst, die du hattest, dass du es deinen Eltern schwer machst, als du dann wirklich für dich losgegangen bist?
Definitiv am Anfang. Aber es ist ja schön, dass sie darauf erwachsen konnten. Also ich glaube, das, was wir lernen dürfen, ist, dass wir anderen Menschen auch zutrauen müssen, mit ihren eigenen Emotionen umzugehen und dadurch auch zu wachsen und zu vertrauen. Und bei meiner ersten Südafrika-Reise hat meine Mutter, glaube ich, 6 Wochen lang nicht ohne Beruhigungstee geschlafen. Also gefühlt. Kann jetzt sein, dass sie nach 4 Wochen kein Beruhigungstee mehr ausgetrunken hat. Aber die hatten eine Heidenangst natürlich um mich. Meine Eltern sind noch nie außerhalb von Europa gewesen. Das sind Spanien-England-Reisende. Das ist so den ihr exotischer Urlaub im All-Inclusive-Hotel in Spanien zu sein oder auf den Kanaren. Und wenn es eine Tagestour, eine gefühlte Tagestour gibt, dann sind die im Abenteuer- und Adventure-Modus. Und dann reise ich halt irgendwie alleine nach Südafrika und mache freiwillige Arbeit. Und meine Eltern daran zu gewöhnen, war wirklich das in Phasen. Irgendwann haben sie dann gemerkt, okay, Südafrika hat es ja jetzt 3-mal überlebt, es wird es auch noch ein 4. Mal schaffen. Ja, dann habe ich gesagt, gut, jetzt geht's nach Zimbabwe, Uganda und Kenia und in sämtliche andere Länder. Und dann haben sie aber gemerkt, okay, sie macht das nur als Hobby, das ist so, okay, wir können uns daran gewöhnen. Und dann kam es, das wird jetzt mein Job. Und wir müssen anderen Menschen erlauben, genauso zu wachsen wie wir. So wie ich in meiner ersten Reise nicht dachte, okay, ich mache das irgendwann hauptberuflich und ich mache das irgendwann 5-mal im Jahr und Angst vor den Reisen hatte, so hatten meine Eltern auch Angst um mich. Aber so wie ich die Angst vor gewissen Reisen, Reisezielen, Ländern, beruflichen Entscheidungen verloren habe, haben meine Eltern sie auch verloren. Und was ich ganz wichtig finde, ist, wenn wir für etwas losgehen, in meinem Fall, ich wollte für mich losgehen, ich wollte für die Tiere losgehen, ich wollte dann auch was Berufliches daraus machen, habe ich mir ganz lange gewünscht, dass meine Eltern mir Sicherheit geben. Ja, dass meine Eltern irgendwann so sehr auf mich vertrauen, dass die Sicherheit im Außen kommt und ich dann losgehen kann. Der Switch ist wirklich erst in dem Moment gekommen, als ich mir Sicherheit mit dem Thema in mir selbst gegeben habe und meinen Eltern dann das Gefühl geben konnte, hey, das, was ich mache, damit geht's mir gut, damit bin ich sicher. Das heißt, wenn du auch anfängst, Sicherheit, Vertrauen, Ruhe in dem auszustrahlen, was du tust, dann kannst du das an andere abgeben. Aber solange du selbst noch unsicher bist, solange du selbst die ganze Zeit mit deinen Ängsten mitgehst, solange du selbst auch noch nicht zu 100% an dich glaubst, solange strahlst du das auch aus. Und deswegen fährt mein Vater uns heute super entspannt zum Flughafen. Also mein Papa ist der beste Flughafentransfer aller Zeiten. Er kommt um jede Tagesnachtzeit, hat uns auch schon ein Silvester hingebracht und ein Neujahr abgeholt. Also der hat da alles mit. Und ist da mittlerweile auch so ruhig und entspannt, weil ich es bin, weil wir es sind und weil wir ihm das Vertrauen gegeben haben, dass er auch auf uns vertrauen kann. Aber das beginnt halt einfach damit, was du ausstrahlst, denn die Menschen spüren das. Und wenn du dich die ganze Zeit in Frage stellst, kann ich damit losgehen? Ist es wirklich gut genug? Bin ich böse, wenn ich mich zeige, wie ich bin? Mache ich vielleicht nur Fehler? Bin ich liebenswert dann? Solange du diese Unsicherheit ausstrahlst, wirst du die auch immer gespiegelt bekommen. Und Das war so meine Kernerkenntnis, aufzuhören, zu hoffen, dass meine Eltern mir irgendwann die Sicherheit geben, dass ich so, wie ich bin, gut genug bin, dass ich so, wie ich bin, richtig bin, dass ich so, wie ich bin, losgehen kann und loszugehen, Sicherheit in mir zu finden und dann wie so eine kleine Sonne die Sicherheit auch an andere auszustrahlen.
Wie eine kleine, das ist aber ein schönes Bild. Du malst sehr schöne Bilder hier, muss ich sagen. Das ist, wow, das muss ich auf jeden Fall festhalten, weil das ist genau das, ne? Wenn wir das nach außen hin ausstrahlen, weil wir kennen ja unheimlich viele Menschen, die nicht perfekt sind, die, wo wir sagen würden, okay, damit würde ich jetzt nicht rausgehen, ne? Aber die gehen damit raus und strahlen, ne? Und überzeugen deswegen ja andere. Und das kann man auf so eine riesengroßen Sachen wie ich fahre halt mal nach Afrika oder fliege halt mal nach Afrika packen, aber halt, also die Leute, die diesem Kanal folgen, sind ja in aller Regel Menschen, die gerne Bücher schreiben wollen. Und auch da höre ich ganz, ganz oft, ich schreibe das nicht zu Ende oder ich fange was Neues an oder ich bringe das nicht raus, weil ich bin ja noch nicht gut genug. Oder weil Tante Gertrud hat gesagt, dass Onkel Helmfried das ja auch mal versucht hat und so weiter. Ne? Also wirklich, was du gerade gesagt hast, diese Sicherheit im Außen suchen, ist ja dann für viele auch diese Bestätigung im Außen suchen, dieses doch, es ist möglich, das ist ja auch der Grund, warum ich hier stehe zum Beispiel, ja, es ist möglich, man kann diesen Traum leben, aber trotzdem ist es halt so wichtig, dass wir das für uns erkennen, weil wenn wir das immer nur im Außen suchen und ich stehe zum Beispiel dann jetzt morgen da und sag so, ja, sorry, ich habe leider Quatsch erzählt oder so, ne, erzähle ich nicht, aber kann ja sein, du folgst irgendjemand ist dein Mentor und dann stellt sich raus, nee, der hat Quatsch erzählt und dann bist du halt, was machst du dann? Wenn du nur dem Außen vertraut hast und das Außen bricht zusammen, was hast du dann noch? Ne? Und ja, deswegen an dieses, ich finde das in mir, ich erkenne das in mir, sagt sich leicht oder auch nicht leicht. Aber du hast es aber auch so schön vorhin auch gesagt, es ist halt auch ein Prozess. Und gerade bei den Glaubenssätzen dürfen wir halt nicht erwarten, dass wir den einmal aufdecken und uns einen positiven Glaubenssatz auf die andere Seite stellen und den fünfmal sagen und dann ist fertig. Die holen uns immer wieder ein. Und das kennst du ja bestimmt auch. Was ist dann dein Mittel? Wie gehst du dann daran? Also, wie schaffst du es dann trotzdem?
Ja, das ist bei mir gar nicht die aktive Glaubenssatzarbeit. Das ist wirklich das, was ich gesagt habe, mich und die Beziehung zu mir selbst zu priorisieren. Denn sieh das Ganze, was du mit dir führst, wie eine Beziehung. Und je toxischer das Verhalten der Beziehung ist, desto eher werden deine Glaubenssätze getriggert. Je gesünder deine Beziehung ist, desto weniger werden vielleicht Ängste und Glaubenssätze getriggert. Und das Gleiche ist auch, wenn ich in der Beziehung zu mir selbst, je gesünder ich mit mir umgehe, desto weniger triggere ich vor allen Dingen auch selbst meine eigenen Glaubenssätze. Und ich habe da einfach für mich festgestellt oder festgelegt, was ist mir wichtig und wie soll die Beziehung zu mir aussehen. Und das ist zum einen, dass für mich ganz, ganz wichtig ist, dass ich angefangen habe, mein Wort zu halten. Das zielt so ein bisschen darauf ab, auf, ich schreibe jetzt ein Buch und dann habe ich nach 3 Seiten abgebrochen oder nach 3 Kapiteln oder nach 3 Monaten. Das ist sowas wie, ich gehe heute Abend zum Sport und dann sitzt man auf dem Sofa und verarscht sich doch und guckt Netflix. Und das sind so Dinge. Und ich habe gesagt, hey, ich würde nie eine Freundschaft tolerieren, in der jemand so mit mir umgeht. Ja. Warum toleriere ich die Beziehung zu mir selbst? Und das war's. Ich habe einfach definiert, wie soll die Beziehung zu mir aussehen. Im Täglichen ist das, dass ich immer mit mir in den Tag starte. Also das weiß mein Hund und das weiß mein Mann. Ich gehe morgens, obwohl ich Hund habe, meinen ersten Spaziergang alleine.
Ah, krass.
Weil es ist mein Spaziergang und da kann Porky im Bett liegen bleiben, so heißt meine Hündin. Und die weiß das auch, die steht nicht auf, die steht für den 2. Spaziergang auf. Das heißt, jeden Morgen gehe ich erstmal komplett alleine, eine Runde um den Block, komm mal bei mir an, guck, wie geht's mir gerade, wo bin ich gerade, wie sieht die Natur aus, bin erstmal präsent mit mir, dann komme ich hierhin zurück, dann mache ich ganz kurz eine Yoga-Übung, ist nur so eine 6-Minuten-Routine, um meinen Körper wach zu machen, um mal in meinem Körper anzukommen, dann meditiere ich, komme in meinem Inneren an, richte mich auf den Tag aus und frage mich dann auch bewusst, was sind heute meine To-Dos und was sind heute meine To-Bes, was sind die Aufgaben, die ich erfülle und was sind aber auch Dinge, wo ich einfach Raum für haben will. Und das kann Lesen sein, das kann Sport sein, das kann Spazieren sein, das kann Malen sein, das kann Töpfern sein. Das habe ich einmal gemacht, mache ich nie wieder. Ich bin eine ganz schlechte Töpferin, habe ich festgestellt. Aber es sind Dinge, wo ich mich wirklich frage, was würde ich gerne mit mir machen? Und natürlich habe ich nicht jeden Tag Zeit, mit mir selbst zum Töpferkurs, zum Banner zu malen, zum XY zu gehen. Aber ich habe zumindest jeden Tag Zeit, mir irgendwo 20 Minuten für mich zu nehmen. Und sei es am Ende von einem langen Tag einfach nur zu sagen, ich mache jetzt ein schönes Entspannungslied an, ich gehe noch mal eine Runde um den Block spazieren, ich gucke mir die Sterne an oder lege mich ins Feld und komme runter. Und dieses Bewusstwerden und bewusst Beziehungen gestalten zu mir selbst und dadurch aber auch zu anderen, das ist mein allergrößter Gamechanger, weil am allermeisten werde ich getriggert durch mein eigenes Unbewusstsein. Dadurch, dass ich dann vielleicht ohne Morgenroutine in den Tag starte, mich gar nicht frage, was ich heute brauche, abends auf dem Sofa sitze, der Mack hat die Spülmaschine nicht ausgeräumt und dann denke ich, nie achtet er auf meine Bedürfnisse, nie räumt er die Spülmaschine aus. Und wenn ich so einen Tag habe, dann weiß ich, aha, Michi, es ist gerade nicht der Mack, der heute auf deinen Bedürfnissen rumgetrampelt hat, es warst du selbst. Und das verändert wirklich für mich alles und es ist ein Daily Practice. Also wenn ich morgens meine Morgenroutine nicht mache, dann kann ich dir sagen, dass ich nach 3 Tagen extremst gereizt auf einmal bin und dann gucke ich mich um und weiß, ah genau, es liegt daran, dass ich nicht auf mich achte. Und auf sich zu achten beginnt wirklich bei den kleinsten Dingen. Ist dein Körper versorgt? Geht es dir gut? Atmetest du richtig? Atmest du tief ein? Machst du Pausen? Also jeden Tag steht oder ist eine der Dinge, die ich bei der Frage, worauf achte ich heute, das ist immer so meine Frage für die Beziehung zu mir selbst, ist eine Sache immer, 2 Liter Wasser trinken, bewusst ernähren, Bewegung. Das ist für mich einfach unverzichtbar. Das heißt nicht, dass ich Marathon laufe, aber es heißt, dass ich auf jeden Fall morgens, mittags, abends kurz, wenn es nur geht, eine Runde um den Block gehe und ansonsten mir auch Zeit für mich nehme. Also ja. Beziehung zu sich selbst zu priorisieren, um sich selbst weniger zu triggern.
Ich finde auch gerade, wenn man auf diese Sachen achtet, von denen man ja auch rational weiß, die sind gut und wichtig für mich, gerade Bewegung, Ernährung, Wasser trinken, dann erkennt zumindest das Unterbewusstsein ja auch, ich kümmere mich um mich. Das ist so wie, ja, wenn ich mir die Fingernägel mache, so, ne, ich pflege mich, wenn ich regelmäßig dusche, keine Ahnung, ich kümmere mich um mich. Und gut, die Sachen machen ja dann schon noch die meisten. Aber halt gerade so dieses Bewegen. Und beim Bewegen kommt natürlich sowieso noch dazu, dass du diesen Sauerstoffkick einfach bekommst. Gerade wenn du auch Sport machst und halt nicht um den Block, also jetzt nicht nur spazieren gehst, was natürlich auch gut und wichtig ist, aber gerade wenn noch Sport dazu kommt. Ich kann das total unterstreichen, wenn ich morgens nicht mein Yoga mache, wenn ich nicht meditiere, wenn ich nicht alleine in den Tag starte, also tatsächlich auch wirklich alleine, genau so, also ein bisschen anders, aber ohne jemand anderen, dann fehlt mir total was. Und das, ich finde es so spannend, dass du die Verbindung gerade nochmal hergestellt hast, dass das dann sich halt auf den Tag einfach so ausdehnt und bis in den Abend hineingeht und dann wirklich man den anderen letztendlich ja die Schuld dafür gibt, dass die eigenen Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Ne? Dabei ist man ja selber dafür verantwortlich. und ich finde auch, wenn wir darüber reden, dass wir unsere Träume leben, gehört ja genau das dazu, weil hinter diesem, was ist denn dein Traum, stehen ja auch unsere Bedürfnisse, Wünsche, warums, und dazu gehört ja auch, dass ich einen schönen Alltag habe, dass ich eine schöne Beziehung zu anderen Menschen habe, aber, und das wird mir tatsächlich auch immer klarer, die Beziehung zu mir steht halt tatsächlich im Vordergrund. So egoistisch das klingt, da kommen sofort die nächsten Glaubenssätze, ne? Du bist egoistisch, denkst nicht an die anderen und keine Ahnung, aber es ist so, oder?
Und was ich auch sagen muss, ist, es ist überhaupt nicht egoistisch, weil ich finde, das Egoistische ist, dass wir in einer Welt leben, in der Menschen nicht mehr Verantwortung für sich übernehmen, weil es bedeutet immer, dass man Verantwortung abgibt und andere Verantwortung übernehmen. Und das finde ich viel anstrengender und viel egoistischer. Ich habe viel lieber Menschen im Umfeld, die Verantwortung für ihre Bedürfnisse übernehmen. Und ich genau weiß, wir begegnen uns hier auf einer gesunden Augenhöhe und it's all good. Und klar, entstehen da Konflikte, aber man ist nicht die ganze Zeit der Prellbock für die Probleme und Trigger eines anderen. Ich finde, das Egoistischste, was man machen kann, ist keine Verantwortung für sich, die eigenen Bedürfnisse und das eigene Wohlbefinden zu übernehmen, weil man dann immer andere verantwortlich macht. Und das ist eher was mich mittlerweile triggert. Also wenn ich in Beziehungen bin und ich merke, da ist jemand, der möchte keine Verantwortung übernehmen, dann frage ich mich auch, okay, möchte ich so eine Freundschaft haben? Möchte ich so eine Freundschaft führen? Möchte ich so eine Geschäftsbeziehung führen? Das geht auch zurück zum Thema Anfang. Ne? Natürlich bin ich konfliktscheu, aber ich lerne mehr und mehr auch dazu sagen, nein, will ich nicht. wenn ich in einer geschäftlichen Beziehung bin, wenn ich in einer Freundschaft bin, wenn ich in was auch immer bin, also Verbindungen bin, wo jemand nicht bereit ist, Verantwortung für sich übernehmen, bin ich nicht mehr bereit, daran festzuhalten, weil mir ist viel zu anstrengend, mit Menschen zusammen zu sein, die so unbewusst sind, dass sie die Verantwortung für die Bedürfnisse die ganze Zeit abgeben, insbesondere wenn man es ja nie recht machen kann. Ja. Also Bedürfnisse spürt man ja auch. Und ich kann nicht sehen, ob der andere gerade Hunger, Durst, Pipi, Wasser, kalt ist. Er ist in diesem Körper oder sie ist in diesem Körper. Sie bekommt diese Signale oder er. Und deswegen ist es auch in der Verantwortung dieses Menschen. Und no way. Also das Egoistischste, was wir tun können, ist nicht Selbstliebe leben, praktizieren, die Beziehung zu uns auch priorisieren. Das bedeutet nicht, dass wir nicht flexibel sein können. Und sag ich mal, wenn wir ein Self-Love-Evening eigentlich haben oder ein Date mit uns oder zum Sport wollen und die Schwester, die Mama, die beste Freundin ruft an und die hat einen ganz beschissenen Tag und fragt, ob du vorbeikommen möchtest. Das heißt ja nicht, dass du da nicht vorbeikommst. Die Frage ist nur, passiert das jede Woche oder passiert das einmal? Begibst du dich damit in eine unterstützende Position oder rutschst du damit wirklich in so diesen Standard von Täter, Opfer, Retter rein? Ja. Weil die meisten Beziehungen in unserer Gesellschaft finden immer im Drama-Dreieck statt. Ich weiß nicht, für die, die zuhören, im Drama-Dreieck gibt es immer einen Retter, einen Täter und einen Opfer. Und um das mal zu verdeutlichen, es ist super oft so, sagen wir mal, es gibt eine Beziehung aus Mutter, Vater, Kind. Und Kind kommt nach Hause, hat die Wäsche wieder nicht weggeräumt, die Mama total belastet hat. Also Kind ist irgendwie erstmal in dem Fall Täter, Mutter ist Opfer. Und dann sagt der Vater zu der Tochter, du hast schon wieder die Wäsche nicht weggeräumt, deine arme Mama. Und dann macht die alles alleine und hier zu der im Haushalt. Wird der Vater zum Täter, das Kind zum Opfer. Dann kommt die Mutter aus der Küche gestürmt, die natürlich nicht will, auf Streit ist. Und sagt, zur Tochter, war gar nicht so schlimm, ich hab's ja alles hinbekommen. Und wird zur Retterin. Die ganze Zeit wird die Verantwortung aber hin und her geschoben. Niemand übernimmt Verantwortung für sich und die eigenen Bedürfnisse. Und es wird immer in Vorwurf oder Verteidigung kommuniziert, anstatt in Verantwortung. Und das ist wirklich was, auch in meiner Beziehung mit Marc, kann ich dann auch knallhart sein und einfach nur sagen, also ich gehe dann einfach raus und sage, ich steige jetzt aus dem Dramatreieck aus.
Genau, das ist so der Punkt.
Und Marc kann das auch mittlerweile auch. Und dann merken wir so, okay, der andere ist gerade auf einer Ebene, auf der wir keine Beziehung führen wollen. Natürlich passiert mir das. Ich habe auch meine Tage, wie ich eben meinte, wo ich auf dem Sofa sitze und sage, der blöde Marc, der räumt nie die Spülmaschine aus. Und mich dann über die kleinsten Kleinigkeiten ärgere. Und dann kann es auch wirklich sein, dass ich so denke, dass ich so zu ihm sage, wie guckst du auf meine Bedürfnisse? Und dann merke ich manchmal schon, oder ich merke dann anhand seiner Reaktion, weil wir eben auch diese offene Kommunikation haben, ist es das gerade wirklich. Und was da ganz wichtig ist für alle, die vielleicht in Beziehungen leben, ist zu lernen, wie kann ich meinen Partner in Verantwortung bringen, ohne Vorwurf oder Verteidigung. Und Marc und ich zum Beispiel, wir haben da für uns, wie sag ich mal, Heldenfragen entwickelt. Und das ist so die Frage, was würde einfach gerade eine beste Version tun? Also in meinem Fall sagt Marc dann, wenn Mots mich hier um die Ecke kommt nach einem Tag, wo sie nicht auf sich selbst geachtet hat oder so, fragt Marc mich so, okay, Michi, was würde denn jetzt deine strahlende, weise, mutige Version tun? Also ja. Die Person und die Person einer selbst die Verantwortung übernimmt, weil das ist ganz wichtig, wenn wir sowieso schon getriggert werden und der Partner dann noch sagt, jetzt bist du aber wieder in deiner Opferrolle, dann fühlen wir uns ja noch mehr getriggert. Deswegen da mit guten Fragetechniken arbeiten,
weise.
Die in Verantwortung bringen.
Was würde dein Higher Self jetzt tun?
Ja, oder was würde das Higher Self? Du kannst das Higher Self, beste Version, du kannst drei Beschreibungen festlegen. Das hat mir zum Beispiel geholfen, es greifbarer zu machen, zu sagen, okay, was würde jetzt eine weise, strahlende, mutige Person tun, weil es auch mutig ist, Verantwortung zu übernehmen.
Ich finde, dieses Verantwortung übernehmen kann man auch noch eine größere Ebene stellen. Wenn ich nicht die Verantwortung dafür übernehme, dass ich glücklich bin, dass ich meine Träume lebe, dann zeige ich das im Außen, indem ich neidisch auf den Erfolg der anderen bin und indem ich den Erfolg der anderen runtermache und indem ich die Zweifel von denen bestärke, die losgehen wollen. Von daher, ich nehme mir nicht nur selbst diesen Weg, meine Träume zu leben, sondern ich nehme den auch den anderen. Das ist auch so super wichtig. Deswegen ist es da für euch da draußen, ihr müsst jetzt leider losgehen. Wir müssen jetzt mal wirklich das Wort müssen sagen. Ihr dürft nicht nur, ihr müsst rausgehen und eure Träume leben. Und ich habe mir so viele Zitate rausgeschrieben, wir sind immer noch beim ersten, möchte ich dazu mal sagen. Von daher gucke ich mal, was hier noch, weil wir sind ja jetzt auch schon bei 42 Minuten.
Was ich hier noch am.
Alter Schwede.
Ich habe auch so ein paar lustige Sachen rausgeschrieben, aber wir sind ja hier. Übrigens, das können wir an der Stelle mal einschieben. Ihr seht ja, Michi hat wahnsinnig viel Know-how im Bereich Beziehungen und Leben. Und mit ihrem Mann Marc zusammen hat sie deswegen ein besonderes Special gemacht, was zu dem neuen Buch gehört, was die beiden ja auch zusammengeschrieben haben. Vielleicht magst du das einmal kurz erzählen, damit wir das nicht vergessen.
Alles gut. Ja, vielleicht kennst du das, dass du selbst manchmal ins Drama-Dreieck rutschst oder für dich deine Beziehungen oder Beziehungen, die du hast, mal definieren möchtest. Und das ist nicht nur partnerschaftlich, sondern egal ob Mutter-Kind, egal ob Mann-Mann, Frau-Frau, Mann-Frau, Mutter-Vater-Kind. Beziehung ist ja etwas, was uns begleitet. Und wir haben zu unserem Buch, was eben aus diesen beiden Beziehungsperspektiven geschrieben ist und deswegen auch sehr humorvoll, einen Beziehungskurs entwickelt, den du geschenkt bekommst, wenn du dir zwei Bücher vorbestellst. Das heißt, wenn du wirklich sagst, ich möchte nicht nur dieses witzige Buch lesen und mal gucken, wie Michi das so hinbekommen hat mit ihrer Beziehung, bevor sie oder während sie noch in ihrer persönlichen Weiterentwicklung war, sondern auch merkst, es hat mich gerade irgendwie abgeholt, ich möchte auch mehr Verantwortung übernehmen, wissen, was meine Werte sind, wie ich kommunizieren kann, Vertrauen aufbauen kann, dann kannst du dir zwei Bücher vorbestellen und bekommst den Kurs, der heißt Wild Hearts, dazu geschenkt. Und die Einreichung findest du über den Link in den Shownotes. Also das ist so das Wichtigste. Und der wird am 18.03. verschickt. Für die, die sich so wundern, oh, ich habe es jetzt eingereicht und der Kurs kommt nicht direkt. Wir verschicken den einmal gesammelt, sodass alle zusammen starten können. Und dann erwartet dich Workbook, Midis, schöne Audios und ganz viel Wissen, damit du aus dem Drama-Dreieck rauskommst.
Ja, und umso wichtiger, dass du direkt zwei Bücher bestellst, oder ihr, also ihr da draußen, weil wir dürfen alle rauskommen und weil, wenn wir alle untereinander schönere Beziehungen führen, nicht nur Liebesbeziehungen, sondern auch Beziehungen zu unseren Freunden, dann kann die Welt ein schöner Ort werden. Also ein noch schönerer Ort. Okay, ich will noch, das eine Zitat war mir tatsächlich noch sehr wichtig, weil ich das total cool fand. Das Leben kann man nur vorwärts leben, auch wenn man es rückwärts versteht. Und ich finde, dazu passt ganz gut. Ich weiß nicht mehr, in welchem Podcast es war. Da hast du gesagt, du kannst den Anfang deiner Geschichte nicht umschreiben.
Es war Laura.
Das war Laura, ne?
Mit Laura. Ja, ja, ich glaube, versuchen ganz oft, den Anfang unserer Geschichte umzuschreiben. Also wir alle kennen das. Wir alle hatten Situationen im Leben, wo wir verletzt wurden, wo wir geprägt wurden, wo uns das wirklich wehgetan hat. Und es geht gar nicht darum, dass uns das weniger wehgetan hat. Aber die meisten Menschen versuchen ihr Leben lang, den Anfang ihrer Geschichte oder Passagen ihres Lebens umzuschreiben, anstatt den Stift da anzusetzen, wo sie stehen. Und das ist heute. Du kannst Verantwortung für das Heute übernehmen. Und natürlich gab es in meinem Leben Sachen, die ich mir für mich selbst ehrlicherweise nicht gewünscht hätte. Und sie sind passiert und ich kann sie nicht rückgängig machen. Egal, wie oft ich versuche, den Stifter anzusetzen. Ich sage immer, die Seiten in meinem Leben, in meinem Buch des Lebens, die sind gedruckt und die werden gedruckt sein, egal was ich mache. Und werden auch beschrieben bleiben. Und dementsprechend ist das Wichtigste, dass du jeden Tag als neues Kapitel siehst und sagst, okay, wenn das der Anfang der Geschichte ist, wie möchte ich die Geschichte hier weiterschreiben? Wie möchte ich mein Leben ab hier weiterleben? In welche Richtung möchte ich gehen? Weil wir kennen das. Komm, wir haben alles schon Bücher gelesen, wo der krasseste Plot-Twist war. Und das Coole ist, du kannst dir genauso einen Plot-Twist selbst in dein Leben einbauen. Du musst halt einfach nur den Mut haben und du darfst den Mut haben, wirklich die Verantwortung heute zu übernehmen und dich jeden Tag zu fragen, wenn heute ein neues Kapitel ist, wie möchte ich das schreiben? In welche Richtung möchte ich mich bewegen? Wie soll dieses Buch oder dieses Lebensjahr enden und was kann ich aktiv dafür tun? Denn ich kann dir wirklich sagen, ich sage dann so gerne, du bist der Autor, die Autorin deines Lebens, aber es ist der Fall. Vielleicht kannst du nicht alles haargenau beschreiben, wie wenn du ein eigenes Buch schreibst, aber du kannst maßgeblich die Richtung bestimmen, du kannst maßgeblich bestimmen, worauf du dich hinbewegst, du kannst maßgeblich die Beziehung zu dir und zu anderen bestimmen und vor allen Dingen, welche Werte du lebst. Und ich finde, das macht eine viel größere Zufriedenheit aus. Deswegen, oh ja, fang einfach heute an, deine Geschichte zu schreiben. Ich meine, die anderen Seiten hast du schon gelesen, daran wird sich nichts mehr ändern. Deswegen ein paar schöne neue Seiten.
Und du kannst auch immer einen zweiten Teil schreiben. Ne? Also du kannst oder ein Kapitel beenden. Du kannst auch in jedem, und die besten Kapitel enden ja sowieso mit einem Cliffhanger, ne? Von daher. Wenn du jetzt das Gefühl hast, das Kapitel ist noch nicht zu Ende, mach trotzdem einen Cut und beginn das nächste. Und ich liebe ja den Vergleich mit dem Buch tatsächlich. Und ich habe gerade überlegt, inwiefern die Aussage auch passt, dass man auch das Buchcover selber designen kann. Also man könnte ja sagen, ich kann das Buchcover so designen, dass es ganz anders aussieht als das, was drinsteckt. Also indem ich mich zum Beispiel ganz anders präsentiere, als ich wirklich bin und mein Leben nach außen hin wie etwas aussehen lasse, das es nicht ist. Das kann man machen. Aber man kann natürlich das Buchcover auch so gestalten, dass es quasi das widerspiegelt, was man in dem Buch drin haben möchte. Also in die Richtung fake it until you make it. Nicht ganz, weil ich bin nicht der größte Fan von diesem Spruch, aber was ich so schön finde, ist, wenn wir uns erlauben, schon so zu denken, zu fühlen, zu leben, also na, zu leben nicht, aber zu denken und zu fühlen, wie die Person, die wir sein wollen, also schon so, wie dieses Buchcover sein könnte, dann, dann fällt es uns viel leichter, auch das zu ich kriege den Vergleich mit dem Buchcover nicht so gut hin. Ich würde es gerne so richtig schön metaphorisch ausdrücken. Aber ja, vielleicht kriegst du es besser hin, gerne.
Nee, ich finde den Vergleich total schön und ich möchte auch dazu sagen, auf dem Buchcover ist ja immer eher auch das Gefühl beschrieben, was uns in diesem Buch erwartet. Und viele Bücher haben ja irgendwie ihren Startpunkt an einem ganz anderen Punkt. Und wir sehen ja eher das, was sich daraus entwickelt. Und was ich wichtig finde, als du gerade sagtest, fake it till you make it. Neurologisch gesehen ist es auch super wichtig, dass wir uns immer wieder mit diesem Gefühl verbinden und eine Beziehung auch zu diesem zukünftigen Ich aufbauen und uns daraufhin bewegen und wirklich anfangen, das zu leben. Ich meine, ich habe eine Vision, dort ist wie ein Board, nur an der Tür diese Bilder meiner Zukunft. Und es hilft mir total, das immer wieder zu visualisieren, immer wieder wahrzunehmen, die Dinge auch nicht zu vergessen. Und das Spannende ist, wir müssen uns auch einfach viel damit befassen. Jetzt nicht im Zwangsmodus oder nicht nur in der Zukunft leben, aber wir dürfen uns immer wieder proaktiv fragen, welcher Mensch möchte ich denn sein? Welcher Mensch möchte ich denn werden? Und sich diese Fragen zu stellen und das auch zu fühlen, ist wichtig, weil wenn wir das nicht tun, wenn das einfach nur so ein ganz unemotionales Ziel ist, dann checkt unser Gehirn ehrlicherweise gar nicht, dass wir das irgendwann werden wollen. Das hat man in einer Studie getestet, die ich so gut finde. Und zwar wurde in dieser Studie getestet, bei welchen Menschen funktioniert es wirklich, sich für ihr zukünftiges Ich zu motivieren. Also welche Menschen motivieren sich für ihr zukünftiges Ich, was vielleicht schlanker ist, was vielleicht schwerer auch ist, manche wollen auch zunehmen, was vielleicht erfolgreicher ist, was vielleicht weniger arbeitet. Also welchen Menschen gelingt das, sich auf dieses zukünftige Ich zuzubewegen und welchen Menschen nicht? Und es gelingt den Menschen, die halt an dieses zukünftige Ich glauben, also die es realistisch betrachten und die es dadurch realistisch betrachten, dass sie auf sich selbst vertrauen, sich aber auch selbst immer wieder damit befassen und ihr zukünftiges Ich zu einem Teil ihres jetzigen Ichs machen. Denn wenn das nicht der Fall ist, das ist super spannend, wurden Tests am Gehirn durchgeführt und nur wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, geht in deinem Gehirn die Areal, also die Region an für Ich. Also wenn du an dich denkst, leuchtet eine gewisse Region in deinem Gehirn. Ja, sagen wir einfach, für alle, die das Video gucken, die wäre irgendwie ganz oben in der Mitte. Ja, du denkst an dich, ganz oben in der Mitte beginnst zu leuchten. Und wenn du an Matt Damon oder Natalie Portman oder an Johnny Depp denkst, dann leuchtet es irgendwie nur auf der linken Seite. Und wenn du keine Verbindung zu deinem zukünftigen Ich hast und du fängst an, daran zu denken, leuchtet es auf der linken Seite, wie Johnny Depp, wie Natalie Portman, wie Matt Damon, jemand, der für dich nicht erreichbar ist, jemand, den du auch gar nicht kennst, jemand, den du also auch gar nicht mit dir in Verbindung bringst und für den du keine Motivation hast, irgendwie loszugehen, weil wenn du, sag ich mal, Matt Damon heiraten willst, würdest du jetzt nicht die Tinder-App installieren, würdest halt einfach denken, ja gut, ich kann Tinder. Den werde ich da jetzt nicht finden, also habe ich da auch gar keine Motivation für loszugehen. Und genauso ist es bei dir auch und dementsprechend so wichtig, auch diesen Impuls, den du gerade gesagt hast, wenn man ein Buch vielleicht auch autobiografisch schreiben will, über das Cover wirklich reinzufühlen, wie sieht das, wie, in welche Richtung möchte ich mich bewegen, was möchte ich fühlen, was möchte ich ausschreiben, welche Werte lebe ich, welche Entscheidungen treffe ich, welche Worte spreche ich und was wird dadurch auch möglich und wähle dann ein Cover, was ein Gefühl in dir auslöst. Ein Gefühl, was dein Gehirn dann auch irgendwann verstehen lässt. Ach, es leuchtet in der Mitte, hier geht's ja um mich.
Ich fand es total cool, gerade dass du autobiografisch gesagt hast, weil ich habe diese, also Laura hat ja so eine Meditation, wo man sich mit dem zukünftigen, wo man quasi das zukünftige Ich, das 90-jährige Ich, der 90. Geburtstag, genau, kennst du ja bestimmt auch aus der Rusu. Oder? Hast du die auch gemacht? Ja, ne? Und
2020, okay, ja.
Ich glaube, da war die auch schon drin. Und ich mache ja gerade die Coaching-Ausbildung bei ihr und da war die auch drin. Und dieses Mal war es in der Übung bei mir so, dass ich quasi, dass quasi Leute zu mir gekommen sind und sich von mir meine Autobiografie signieren haben lassen. Weil sie so inspiriert waren von meiner Autobiografie. Das ist so einfach so cool, ne? Und deswegen, ich finde diese Verbindung mit dem zukünftigen Ich ist so mächtig. Es ist wirklich also ich treffe mich auch wirklich oft mit meinem zukünftigen Ich in meinem zukünftigen Büro quasi. Wo sitzen wir zusammen? Und wenn ich eine Frage habe an irgendwas Blödes, dann frage ich halt so, wie hast du das gemacht? Und dann sagt sie mir das und dann weiß ich, okay, geil, danke, jetzt geht's mir besser. Aber auch dieses, ich finde das total cool. Es gibt ja auch dieses Tool, dass du dir einen Brief quasi aus der Zukunft schreibst. Und wenn du dir aber vorstellst, dass du deine eigene Biografie schon mal schreibst quasi, das ist so mächtig. Es ist so krass, weil du, ich glaube, dass es anders kaum möglich ist, schon in diese Verbindung zu gehen. Und klar kommt dann der Zweifler und sagt so, das ist doch alles Käse. Aber trotzdem, man kann es nicht leugnen, dieses Gefühl ist halt trotzdem da. Ja. Und deswegen
Und ich selber.
Oh, sorry. Also ich treffe mich in meinem Arbeitszimmer, in meinem zukünftigen, was noch schöner ist als dieses hier, mit meinem zukünftigen Ich. Wie machst du das? Wie verbindest du dich mit deinem zukünftigen Ich? Außer über das Vision Board.
Ich mache super oft Medis. Und das ist gar nicht immer der gleiche Ort oder immer die gleiche Zeit. Ich lasse mich da auch manchmal einfach intuitiv leiten. Wo bin ich, was brauche ich, welchen Impuls. Das heißt, das eine sind wirklich Meditationen, die mir halt einfach helfen, zu visualisieren, was möchte ich, aber auch in Kontakt, in Austausch, in Gespräch mit meinem zukünftigen Ich zu gehen. Manchmal ist es in 3 Monaten, manchmal ist es in 20 Jahren, manchmal ist es mein 90-jähriges Ich. Ich lege das dann nicht fest, örtlich und zeitlich, weil manchmal brauche ich irgendwie verschiedene Anteile von mir und verschiedene Emotionen. Das andere ist halt wirklich die Vision Door und da immer wieder reinzugehen und reinzufühlen, mich wirklich zu fragen, lebe ich das? Also lebe ich gerade das Leben, was ich leben möchte? Und wenn ich dieses Buch lesen würde, würde ich sagen, geil, die macht alles richtig. Oder würde ich mir einfach nur denken, warum hat die so ein fettes Brett vor dem Kopf? Das sind auch Tagebuch.
Mega, ja.
Und das Letzte ist dann auch wirklich umsetzen. Also wir wissen alle immer, aber es geht nicht darum, es ausschließlich in der Medi zu fühlen oder zu wissen anhand der Vision Board, was du willst. Es geht auch darum, das zu leben. Und dann ist die Frage, lebst du das, wenn du von deinem Vision Board oder deiner Vision Door oder dich an deine letzte Meditation erinnerst, lebst du das auch wirklich? Verhältst du dich dir gegenüber so? Hast du vielleicht den Fallschirmsprung gemacht? Hast du die mutige Entscheidung getroffen? Hast du den Mann, die Frau geküsst oder mit dem Mann der Frau Schluss gemacht? Hast du es wirklich gemacht? Denn es geht nicht nur darum, es zu wissen und zu fühlen, es geht auch dann darum, es zu leben.
Das sind schon ziemlich coole Schlussworte. Ich könnte noch stundenlang mit dir weitersprechen. ja, irgendwann ist dunkel.
Wir machen noch einen zweiten Podcast, ja, keine Sorge.
Super gerne, richtig, richtig, richtig gerne. Weil wir haben zum Beispiel überhaupt nicht über deinen Schreibprozess und so gesprochen. Machen wir beim nächsten Mal, total gerne. Ich habe einmal noch, aber eins muss ich noch wissen. Was heißt Affentempo? Weil du hast es auch im Buch benutzt und wir benutzen das so in unserem Sprachgebrauch, so ja, in einem Affenzahn, in einem Affentempo. Wie schnell sind Affen? Wo ist die Verbindung? Gibt's die wirklich oder ist es nur so ein, naja?
Ich weiß nicht ganz genau, wo der Begriff Affentempo herkommt. Also wo es jetzt vom Wörtlichen herkommt, kann ich dir nicht sagen. Was aber natürlich ist, ist, dass Primaten, also viele Primatenarten, wenn sie was wollen, unfassbar schnell sind. Also es gibt ja auch immer wieder Videos, wo Affen irgendwie Menschen Lebensmittel klauen. Es ist kein super Video, weil wir die dadurch daran gewöhnen, dass sie von Menschen Essen bekommen. Aber es können wahnsinnig schnelle und auch entscheidungsstarke Tiere sein.
Die sind auch geklaut worden im Zoo. Ja.
Und ich denke, da kommt es einfach her, weil es sind nicht unbedingt die besten und schnellsten Läufer, aber man merkt halt einfach, wenn sie was wollen, kommen sie sehr schnell ans Ziel. Und finden auch sehr, sehr gut Wege, Lösungen und Möglichkeiten. Also was meine Lösungsorientiertheit angeht, was das Kreativsein von Lösungen auch für Hürden angeht, habe ich da wirklich viel, viel von den Tieren gelernt. Und wäre aber auch eine spannende Frage, mal zu gucken, wo der Wortbegriff wirklich
ist. Das ist unsere Aufgabe für die nächste Folge. Wo kommt der Begriff her?
Aus Tiere.
So, bevor ich dir jetzt meine letzte Frage stelle, die ich intuitiv noch ändern möchte, weil ich habe so Standardfragen am Ende gehabt, aber die möchte ich nicht mehr fragen. Und ich überlege mir jetzt in der Zeit, in der du noch einmal kurz erzählst, worum es überhaupt in eurem Buch, gemeinsamen Buch geht. Also haben es ja schon ein bisschen angekratzt, aber erzähl super gerne nochmal. In der Zeit überlege ich mir noch, was ich dich als allerletztes fragen möchte.
Ja, super gerne. Erstmal danke für den Raum, den das Ganze auch hier bekommt. Und ich möchte vorher, bevor ich was zum Buch sage, noch ganz kurz sagen, für alle, die gerade irgendwie am Buch dran sind. Also ich habe in meiner Jugend auch zig Bücher angefangen und nie zu Ende geschrieben. Und nur weil du die letzten 10 Bücher nicht zu Ende geschrieben hast, heißt das nicht, dass du das 11. nicht zu Ende schreibst. Ja, das ist schon mal wirklich mir ganz, ganz wichtig. Und dieses Buch Unter Affen, das habe ich mit meinem Mann zusammengeschrieben und das war eigentlich auch nicht als Buch gedacht. Also wir haben das als Fernbeziehungsprojekt gemacht. Wir leben ja sehr oft in einer Fernbeziehung, weil ich in Südafrika bin, er in Deutschland. Das heißt, ich vor Ort mitwirke, er noch hier seinen Job hat. Und dann haben wir so gedacht, okay, wir brauchen irgendwie ein Beziehungsprojekt. Und dann haben wir uns Flitterwochen verschriftlicht. Eigentlich wollten wir erst so was zusammenschreiben, weil ich weiß nicht, ob du den Film kennst, wie ein einziger Tag oder das Buch von Nicholas Sparks. Da dachte ich so, oh, wie schön ist das, wenn wir auch mal alt sind und uns dann immer unsere Geschichten von früher anschauen und durchlesen können. Und so ist diese Idee entstanden, unsere Flitterwochen so gemeinsam zu verschriftlichen. Wir haben sehr schnell festgestellt, dass wir unsere Flitterwochen unterschiedlich erlebt haben. Und wir da irgendwie keine Einigung gefunden haben, wie diese Flitterwochen abgelaufen sind. Also ich wollte da irgendwie schreiben, dass Marks erste Begegnung mit den Affen total trottelig und dämlich war. Und Mark wollte so schreiben, er wäre total mutig. Und ich sage mir so, was hast du da erlebt? Also ich habe irgendwie andere Flitterwochen gehabt. War das wirklich, ne? Und so haben wir irgendwie festgestellt, wie witzig wäre das, wenn wir das nicht aus beiden Perspektiven schreiben. Dementsprechend erzähle ich die Geschichte. Und Marc kommentiert jedes Kapitel und es geht wirklich in diesem Buch zwar um die Reise, die wir haben, aber auch die Beziehung. Es geht um wahnsinnig viel Humor und eine der Geschichten, die ich jetzt gerade angeschnitten habe, ist eben diese erste Begegnung im Affengehege. Also kam gerade in dem Projekt an, es war auch Marcs erste Fernreise. Ich glaube, der hatte 8 Schocktraumata, bevor der mit mir da angekommen ist. Und dann sagt er irgendwann, ja, kann ich, ich glaube, ich hasse jetzt, ich glaube, ich komme jetzt ins Affengehege. Und ich mag irgendwie 30 Mal erklärt, verhalte dich so natürlich wie möglich. Natürlich keine hektischen Bewegungen, aber du musst auch nicht extremst langsam gehen oder so. Sei einfach ganz natürlich, ja? Was passiert? Marc kommt da rein, hat die Hände wie ein Frettchen vor seiner Brust, die Schultern bis zu den Ohren hochgezogen, geht auf Zehenspitzen in Zeitlupe durch dieses Gehege. Die ganzen Affen kommen zu mir, sitzen sich auf mich, weil sie wirklich Angst haben, pissen mich an vor Angst. Und ich denke mir einfach nur so, Marc, was machst du da? Und Marc so, ich will die Affen nicht erschrecken. Und ich so, du erschreckst die Affen, indem du durchs Gehege schleichst, wie irgendein total wahnsinniges, nicht einschätzbares Wesen. Und er so, ja, ich wollte mich nicht zu schnell weg. Ich so, ja, und welche Tiere schleichen in der Freiheit? Genau, Raubtiere. Das ist so eine absolute Katastrophe. Marc seinerseits denkt, er hat das ganz gut gemeistert beim ersten Mal. Er würde sich, glaube ich, so eine 2- geben. Bei mir war es, durchgefallen. Das heißt, was erwartet die Leute? Reise, Liebe, Humor und auch ganz viel Herz für Tiere. Und ich denke, da kann sich jeder wieder finden, der manchmal das Gefühl hatte, der Partner lebt in gewissen Situationen in einer anderen Welt. Und da freuen wir uns einfach drauf.
Und was ich nochmal hervorheben möchte, die kompletten Einnahmen aus dem Buch, was passiert damit?
Die werden gespendet, also nicht nur die Einnahmen, sondern also im Prinzip ist Einnahmen ja abzüglich, Einnahmen wäre abzüglich Flyerdruck und so, aber wir haben uns wirklich entschieden, Flyer, alles Mögliche, was vom Marketing entsteht, übernehmen wir selbst, es wird das komplette Honorar ohne Abzug gespendet, also alles, was auch für Marketing anfällt oder so, das übernehmen wir, also jeder Euro, den wir durch das Buch verdient hätten, wird ohne Abzug an die Tierprojekte gespendet, die wir unterstützen, und dann zählt auch Lesungshonorar dazu, also alles, was du irgendwie mit diesem Buch machst, alles, wie du dieses Buch unterstützen kannst, egal ob du zu einer Lesung kommst, egal ob du das Buch kaufst, bestellst, jeder Euro fließt wirklich in den Tierschutz, weil wir möchten mehr Tiere retten und unterstützen können. Das sind, ja, das ist auch das, was uns in den Flitterwochen so bewegt und begeistert hat. Und deswegen haben wir da so gesessen, macht, dachten so, alles andere macht keinen Sinn.
Mega. Das ist, hat mich tatsächlich sehr beeindruckt. Also für jemanden, der vom Schreiben lebt, ist das natürlich keine Option. Sehr logisch, ne? Aber ja, und ich finde es auch so schön, wenn man das auf die Art macht, dass man sich auch die Projekte aussuchen kann, denen man das Geld gibt. Ne? Also das ist, finde ich auch immer super wertvoll. Ich würde so gerne noch Ewigkeiten weiter mit dir quatschen.
Und ich kann dir aber auch sagen, wir werden das nicht bei jedem Buch machen können. Wir haben das heillos überschätzt, liebevoll gesagt. Wir haben so gesagt, nee, wir spenden das komplett. Und ja klar, es fallen halt unfassbar viele Kosten an für Flyer, für Kursproduktion, für Workbook. Du unterschätzt es einfach, wenn du das sonst alles gegenrechnest. Aber wir haben gesagt, wir halten unser Wort. Und da aber auch an alle, das kannst du nicht bei jedem Projekt machen. Das werden wir auch beim nächsten
Jahr. Aber man kann ja auch einen Teil spenden. Also ich mache das mit meinen, ich habe Kickstarter zum Beispiel, entdecke ich gerade für mich, mache jetzt die zweite Kampagne im März und da spende ich dann halt auch einen Teil von dem, was ich da verdiene, an meine drei Herzensprojekte. Und so kann man es ja auch machen. Also es
ist, ja. Wir waren wie immer naiv und übermotiviert. Die Standardbeschreibung für mich hier ist naiv und übermotiviert, aber it's all good. Also ich finde das sehr cool.
Aber naiv und übermotiviert finde ich tatsächlich nicht negativ. Ich habe mir früher nie Notizen gemacht bei Interviews, seitdem ich die Coaching-Ausbildung mache. Ist der Zettel jetzt doppelt so voll hier. Okay, die Frage, die ich mir gerade ausgedacht habe, was sagst du, wenn du in einem Satz jemandem, wirklich nur einen Satz, jemandem sagen möchtest, der seine Träume leben will, aber einfach dem noch so der letzte Schubs fehlt, was sagst du der Person dann? Außer geh los.
tatsächlich kommt's so ein bisschen drauf an. Ich glaube, wenn ich sehr empathisch an dem Tag gestimmt bin, würde ich sagen, folge deinem Herzen, weil das ein Spruch war, der ganz, ganz viel in meinem Leben verändert hat. Also wirklich, folge deinem Herzen, kannst ihm vertrauen. Und zu Marc, muss ich jetzt wieserweise sagen, sage ich manchmal, tritt dir mal selbst in den Arsch. Weil auch das kann wirklich manchmal helfen, so sich selbst zu sagen, okay, ich mache das jetzt, ich reiß mich jetzt zusammen und ich gehe jetzt los, weil ganz ehrlich, wenn ich nicht losgehe, es geht niemand für mich los. Niemand hat meine Füße, also wer geht denn? Deswegen nimm dir vielleicht aus diesem Gespräch so ein bisschen meine naive, übermotivierte Art mit, gerne meinem Herzen zu folgen und in den Momenten, wo ich wirklich Angst davor habe, gutes Schuhwerk zu haben und mir selbst in den Hintern zu treten.
Und vielleicht auch lieber einen Schritt zu viel machen als ein zu wenig.
Ja, und es versuchen. Also wir denken auch immer, der Weg muss gerade sein. Aber wenn du dir die Weltkarte anguckst, es gibt gar keine geraden Straßen.
Also die geraden Straßen sind sehr voll, muss man dazu sagen. Ne? Also die großen sechsspurigen Autobahnen sind halt voll.
Und gleichzeitig haben selbst die Biegungen und die gehen selbst von A nach B. Wir sehen es nur nicht, wir nehmen es nur nicht wahr in der Perspektive, die wir haben. Und natürlich werden wir bei unserem eigenen Weg auf einmal super empfindsam und denken, jetzt zeigt sich die Kurve aber 3 Grad nach links, es ist wirklich noch der richtige Weg. Und da auch ins Vertrauen zu gehen, weiterzugehen, dem Weg zu folgen, denn oft können wir auch gar nicht planen oder vorhersehen, was kommt. Wir können uns einfach in diese Richtung anhand der Werte bewegen und dann entstehen Möglichkeiten, die viel, viel, viel besser und viel, viel, viel herausfordernder sind, als man sich das hätte erträumen können.
Und was ich immer so wichtig finde, ist, du musst heute nicht der Mensch sein, der die Schritte geht, die in einem Jahr dran sind. Du wirst im nächsten Jahr zu dieser Person, die diese Schritte geht, und dann bist du auch die Person, die erkennt, da geht's lang. Und da sind wir aber wieder bei dieser, sich mit der Intuition verbinden, ich liebe das, ich werde das so integrieren, die Freundschaft zu dir selbst. Wenn du mit dir befreundet bist, dann erkennst du, was für dich jetzt der richtige Weg ist. Und selbst wenn du dann irgendwie das Gefühl hast, ja, hier wartet aber ein riesengroßer Steinhaufen, dann ist der Steinhaufen dazu da, dass du den wegräumst und dass du beim Wegräumen wächst. Also auch wenn es auf den ersten Blick erstmal aussieht wie ein Haufen Affenscheiße, um mal den Bogen zu schlagen, wirst du, und das hast du nämlich auch gesagt, das passt zu diesem Zitat dann halt auch nochmal gut, auch wenn man es rückwärts versteht. Das Leben kann man nur vorwärts gehen, auch wenn man es rückwärts versteht. Auch wenn du dann halt, erst wenn du den Steinhaufen weggeräumt hast, verstehst, warum der da war.
Okay, das stimmt, das kann ich genauso unterschreiben und hoffe, dass das Menschen wirklich inspiriert, loszugehen, ein Buch weiterzuschreiben und ihre Geschichten zu teilen.
So schön. Liebe, liebe Michi, es war so schön mit dir. Ja, ich danke dir, dass du hier warst. Danke für deine Zeit. Danke fürs viele Teilen. Danke fürs Einblicken lassen. Danke für deine Weisheit und einfach danke, danke, dass es dich gibt.
Ich danke dir auch. Ich danke dir für den Raum. Ich meine, es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass du uns den Raum für die Geschichte schenkst, dass du das machst. Und auch danke für deine Arbeit. Und ja, schön, wenn mehr Menschen losgehen. Deswegen freue ich mich auch. Und wir haben ja jetzt schon vereinbart, es wird einen zweiten Podcast über Schreiben geben. Und da freue ich mich jetzt
Ich
schon
mich
drauf.
auch. Mach's ganz gut. Tschüss.
Ciao, gut.
Ja, hast du dir mitgeschrieben ein paar Sachen? Ich hoffe wirklich sehr, 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 dass wir das hinkriegen und noch ein zweites Interview miteinander führen. Vielleicht in einem halben Jahr, einem Jahr, keine Ahnung, mal gucken. Denn da ist so viel offen geblieben. Ich habe mich wirklich stundenlang mit ihr unterhalten können und ich fand es auch so cool in dem Vorgespräch, also bevor wir den Record-Button gedrückt haben, als sie in den Raum reinkam, also in den virtuellen Raum, es war sofort so, was für eine Energie. Und es war auch so, okay, das ist meine Energie. Das ist so eine, kennst du ja bestimmt, ne, wenn du so auf Menschen triffst und manchmal merkst du so, okay, ist nicht meine Energie. Und manchmal merkst du so, yes, das ist so gleiche Schwingung, gleiche, weiß ich nicht, dieses auf einer Welle schwimmen, weiß ich jetzt gar nicht, weil das ist ja eher so auf die Interessen und so bezogen. Aber es war so der Vibe hat so krass gestimmt und ich habe mich vorher schon total auf dieses Interview gefreut gehabt, aber danach, also als sie dann in den Raum kam, warst du völlig so, das wird so geil, das wird so ein geiles Gespräch und wir sind ja hier mit meinen Fragen, beziehungsweise mit den Sachen, die ich mir über sie rausgeschrieben habe, gar nicht so weit gekommen. Deswegen vielleicht, nee, machen wir nicht. Machen wir beim nächsten Mal. Auf jeden Fall schnappt ihr das Buch. Ich werde jetzt direkt bestellen und folg ihr. Unterstütz das Projekt, wenn du Bock darauf hast, oder unterstütz Projekte, auf die du Bock drauf hast. Ich habe ja meine drei Herzensprojekte, die ich auch gerne nochmal nenne. Das sind Skatistan, Harbor Help und Earth Child von Laura Seiler. Und ich glaube tatsächlich, dass Affenstark jetzt noch dazugehören könnte. Es könnte noch dazukommen. Bin ja auch so ein Affenfan. Ah ja, auf jeden Fall stehen jetzt auf meiner Leseliste die beiden Bücher von Michi ganz, ganz oben. Ich freue mich total darauf, sie zu lesen. Und ja, wenn du noch Fragen hast, die ich Michi im nächsten Interview stellen kann, dann drop in the comment section oder beziehungsweise wenn du das hier als Podcast hörst, dann schreib mir super gerne eine Mail oder hüpf rüber zu YouTube und kommentier dort das Video. Ansonsten hat es super viel Spaß gemacht, mal wieder ein Interview zu führen. Und ich habe für mich auch gemerkt, mit welchen Menschen ich ein Interview führen möchte. Und ich kann dir sagen, es wird nicht jede Woche wieder ein Interview geben, wie es das letztes Jahr der Fall war. Es wird ungefähr eins pro Monat geben. Und die nächste habe ich schon gescheduled, sagen wir es mal so, für die Woche nach der Leipziger Buchmesse. Und das ist eine Frau, die ich schon eine Weile kenne. Aus der Buchbranche, also so indirekte Buchbranche, die aus der Buchbranche herausgewachsen ist und auf eine Art und Weise in die Persönlichkeitsentwicklung auch geht und in die Mindset-Arbeit, worum es ja hier auch ganz, ganz viel geht. Ich glaube, das wird auch wieder so ein Gespräch, wo ich mir so denke, das könnte noch ein paar Stunden länger gehen. Weil wir verstehen uns auch gut. Also ich kenne sie auch. Wir tauschen immer mal Audios aus und sowas. Und deswegen, das wird auch ein richtig, richtig spannendes Interview für alle, die bereit sind, loszugehen für sich. Das auf jeden Fall. Und die bereit sind, die Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen. Also wenn du bis hierhin gehört hast, gehörst du wahrscheinlich dazu. Denn Michi und ich hatten das Thema ja auch sehr intensiv. Und ich kann dir versprechen, das wird auch mit meinem nächsten Interviewee so sein. Da bin ich ganz, 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 ganz sicher. Wir werden aber auch über Bücher sprechen, denn wie gesagt, sie hat auch mit der Buchbranche zu tun, will auch auf andere Art in die Buchbranche gehen. Mal gucken, was sie dazu verrät, was ich dazu aus herausbekommen kann. Vor allem aber, ich glaube ja sowieso, dass, und deswegen auch dieser Shift mit dem Podcast, denn ich kann dir noch so viel über Buchmarketing erzählen, wenn du am Ende nur durchführst, keine Ahnung, irgendwelche Zahlen bei Amazon oder Keywords bei Amazon eingibst oder sonst irgendwas, dann wird dir das nicht helfen, erfolgreich zu sein und vor allem nicht dich erfolgreich zu fühlen. Das ist ja mein großes Problem ganz lange gewesen, dieses ich will mich erfolgreich fühlen, weil ich coole Dinge mache. Und wenn wir in dieses Gefühl reinkommen, dann kommt auch dieser Zahlenerfolg. Und deswegen gibt es diese Videos jetzt hier und ich finde es so schön, dass du hier bist und dir die anguckst. Und von daher, wenn du bis hierhin geguckt hast, dann bitte gib einen Daumen hoch und teile super gern diese Folge mit wem auch immer, von wem auch immer du glaubst, dass er oder sie es gebrauchen könnte. Und auch super gern den Podcast. Danke, dass es dich gibt. Es ist so super schön, dass du ein Teil hiervon bist. Denk daran, du bist gut genug. Du hast es verdient, deine Träume zu leben. Du bist wertvoll. Es ist so wichtig. Sag dir das selber. Stell dich als nächstes vor den Spiegel und sag dir, ich bin wertvoll. Auch wenn es sich komisch anfühlt. Und wenn es sich komisch anfühlt, dann sag es am besten direkt noch einmal. Ich bin wertvoll. Und weil du wertvoll bist, darfst du die Verantwortung dafür übernehmen, deine Träume zu leben. Deswegen, wenn du in den Spiegel gehst, ist das schon ein guter Schritt. Aber vielleicht kannst du danach direkt noch einen weiteren Schritt gehen. Mach's gut, deine Andrea.